Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Hallo. Schön, euch zu sehen. Einen wunderschönen guten Morgen für die, die per Zoom dabei sind. Ja, herzlich willkommen. Das war heute so gefühlt Polar-Worship. Heute habe ich zum ersten Mal die Vorzüge meiner Jacke umfänglich im wahrsten Sinne des Wortes ausnutzen können. Es war wirklich schattig, aber trotzdem war das schön. Ich finde das einfach auch toll und danke, dass ihr das auch so mitmacht, dass ihr euch darauf einlasst und dass ihr ganz, ganz wenig jammert. Das finde ich ganz schön. Heute haben wir wieder einen Gast, der zu uns sprechen wird und der uns die Predigt halten wird. Und das ist ein ganz lieber Freund von mir, der Norbert Meyer aus Lemgo. Also Norbi ist tatsächlich, kann ich sagen, das ist eigentlich mein Freund. Das ist so die Kategorie, das kennt ihr vielleicht, oder so Brother from another mother. So auf dem Level bewegt sich das so. Norbi und ich kennen uns jetzt, ich habe es eben noch mal kurz überschlagen, 23 Jahre. Wir kennen uns noch aus Zeiten, wo er von der Polizei angehalten wurde und gefragt wurde, ob er schon alleine Auto fahren dürfte. Und dabei ist er eigentlich 2 Jahre älter als ich. So, Norbi ist von Hause aus Ergotherapeut, hat eine eigene Praxis in Lemgo. Das auch schon 20 Jahre?
Ja.
Ne? Und im Herzen ein Lobpreiser und mein Freund, genau. Und wegen Letzteres habe ich ihn dann auch, als es so darum ging, Mensch, wer kann bei uns so predigen? Und weil er halt auch in der EKVW, in der Evangelischen Kirche von Westfalen, obwohl er aus der Evangelischen Kirche Lippe kommt, hat er auch in der Evangelischen Kirche von Westfalen die Predikantenausbildung gemacht. Und das reicht mir, dass ich dich ja hier einladen kann, theologisch. Also Predikanten, das ist so die Art Hilfsbremserausbildung in der EKVW. Dann früher nannte man das Prediger. Da geht man halt hin und dann kriegt man ein Jahr. Wie lange ging das?
Ja, ich glaube ein Jahr.
Ein Jahr.
Ich weiß schon gar nicht mehr.
Macht man dann Wochenendkurse und dann wird man halt ordentlich geschult und dann kann man halt auch so die Sakramente auch dann austeilen in der Evangelischen Kirche von Westfalen. Aber selbst wenn Norbi das nicht hätte, hätte er trotzdem Anrecht, was weiterzugeben. Ja, und ich freue mich sehr, Norbi, dass du heute hier bist. Wir machen das immer so, oder ich mache das jetzt neuerdings immer so, wenn ich dran bin, Moderation und den Prediger vorstelle, machen wir das anhand von so Fragen, die ein bisschen standardisiert sind. Und diese Fragen sollen ein bisschen dazu dienen, dass die Leute, die noch dich ein bisschen mehr kennenlernen und so einen Eindruck von dir gewinnen, der auch so ein bisschen ins Persönliche hineingehen darf. Dazu starte ich mit 3 Fragen, die ein bisschen komplexer sind. Und zum Schluss kriegst du 10 Fragen, wo du jeweils nur mit einem Wort drauf antwortest.
Ach du meine Güte.
Ist ganz. Und dann sind wir auch fertig und können wir fast gehen. Nein, aber wir kriegen das hin. Frage. Wie bist du zum Glauben an Jesus Christus gekommen und warum?
Da würde ich gleich sagen, dass ich natürlich nicht gekommen bin, sondern gefunden worden bin. So heißt es ja korrekt. Tatsächlich im zarten Alter, so von 14 Jahren als kleiner Konfirmand, wo ich wirklich berührt worden bin, das erste Mal. Ich bin jetzt nicht groß sonst fromm sozialisiert oder so aufgewachsen, gespürt habe, dieser Gott ist da und das ist die Chance meines Lebens. Nicht, dass mein Leben deswegen verbaut gewesen wäre oder dass ich schon große Schuld auf mich geladen hätte, nicht mehr als jeder andere, aber ich war wirklich magisch angezogen. Ja, heute sage ich, hätte ich damals natürlich nicht gesagt, so von der Gegenwart Gottes. Es ist wirklich tatsächlich mal verfilmt worden. Nein, kleiner Scherz. Also ich habe das in einem Film mal so wieder gesehen, und zwar kennt ihr den Hobbit, den ersten Teil. Und da gibt's diese Szene, da kommen die, jetzt für alle, die es nicht gesehen haben, müssen das nachholen. Ich erkläre das jetzt im Schnelldurchgang. Die Zwerge kommen zu ihnen, nehmen ihn mit oder wollen ihn mitnehmen für das größte Abenteuer ever. Und er muss so einen Vertrag unterschreiben. So, darin geht's auch, er setzt sein Leben aufs Spiel, das sagen die ganz klar und so. Aber es ist ein Wahnsinnsabenteuer und er lebt eigentlich beschaulich im Auenland und so. Und er unterzeichnet diesen Vertrag nicht. So war's bei mir auch erst. Dann sind die Zwerge alle weg, unterwegs zu diesem Abenteuer, und dann gibt es diese Szene, wo er panisch hinter denen hergelaufen ist. Das war ich, das war meine Bekehrung. So, ich war wirklich, erst, ich weiß, ich habe, wie man das so macht, man musste sich entscheiden und konnte da bleiben, ihr kennt das, ne, die Eltern durch. Und ich bin rausgegangen, und es war später am Abend, und dann kam, mein Wahnsinnszug. Und ich bin gerannt, ich bin wirklich gerannt, ich weiß es noch genau.
Schön.
Und das ist diese Szene, wo er durch den Wald rennt und schreit, wartet auf mich. So war es.
Okay, das ist das Wie und warum? Also kannst du das noch näher beschreiben, warum? Also was dich da so gezogen hat?
Ich habe gespürt, wie gesagt, mein Leben, ich kann das so im Nachhinein, damals hätte ich das natürlich nicht so formulieren können als junger Mensch, aber ich habe gespürt, du kannst dein Leben leben, das so wie das jetzt so schon vorgezeichnet ist. Wie gesagt, ich kam aus einem stabilen Elternhaus und alles so in Ordnung. Ich hatte keine großen Zerbrüche oder Zerwürfnisse in meinem Leben zu verzeichnen. Und das wäre auch wahrscheinlich so weitergegangen. Und ich habe gespürt, da ist mehr, da ist dieser Gott. Und es ging noch nicht um Schuld und diese Dinge und viele theologische Fragen oder Zweifel, Krisen oder sonst was, sondern das wird auch mein Thema sein heute, so seine Gegenwart, die habe ich wirklich gespürt, der war da.
Okay.
Und das hat mich wahnsinnig angezogen.
Super. Nächste Frage. Mit welchem historischen Menschen außerhalb der Bibel, der Geschichte, würdest du gerne mal einen schönen Tag verbringen wollen?
Ja, da ich Musiker bin, fallen mir natürlich Millionen von Typen ein oder so. Wahrscheinlich jemand, der irgendwie auch Zerwürfnisse und Zerbrüche erlebt hat. Also Johnny Cash oder, da ich großer U2-Fan bin, The Edge, weißt du. Außerhalb der Musik, da ich auch sehr verbunden bin mit dem jüdischen Volk, David Ben-Gurion würde ich mal so nennen oder so.
Okay, schön. Letzte Frage von diesen drei etwas umfangreicheren. Was war dein größter, schönster Lustkauf? Wofür hast du mal richtig Geld nur für dich alleine ausgegeben?
Das ist echt eine schwere Frage, weil ich bin so ein richtiger Protestant und ich kenne das nicht, dass man für sich selber da irgendwie, und es muss am besten auch irgendwie dem Herrn dienen, und ich weiß, dass das nicht ganz richtig ist, aber irgendwie bin ich so geprägt. Das war wahrscheinlich schon länger her, aber das war mein Motorrad. Ich habe es inzwischen nicht mehr, aber das war wirklich ein reiner Lustkauf oder so. Ja, ich habe es inzwischen schon nicht mehr. Ist auch okay, aber
ja. Okay. Schön, ein Motorrad. Dann 10 Fragen nach Bernhard Pivot, die du bitte beantwortest, jeweils nur mit einem Wort, maximal anderthalb. Was ist dein Lieblingswort?
Lieblingswort. Ich sage einfach mal, das Erste, was mir in den Sinn kommt, einfach Schönheit.
Gut. Du denkst ein bisschen an die Zeit.
Ja,
ne?
Eben.
Danke. Was ist dein Hasswort?
Systemrelevant.
Was motiviert dich?
Sage ich wieder Schönheit.
Was motiviert dich überhaupt nicht?
Auch wenn es nötig ist, Strukturen, Konzepte.
Welches Geräusch liebst du?
Klang im Allgemeinen kann ich nur so beantworten. Ich könnte spezifisch werden.
Ein Wort, danke. Welches Geräusch hast du?
Geräusch, Bäcker.
Was ist dein Lieblingsschimpfwort?
Wie war das aus den Känguru, Ratzefummel, nein, Ratze, ich guck mal nicht,
Ja. Okay, danke. Welchen Beruf außer deinem eigenen würdest du gerne nachgehen?
Gitarrenbauer.
Welchen Beruf würdest du nicht gerne nachgehen?
Zeit. Sparkassendirektor.
Letzte Frage. Was würdest du von Gott gerne hören, wenn du an der Himmelspforte ankommst?
Good job.
Lieber Norbi, ich freue mich auf deine Predigt.
So, ich mach mal die Uhr an hier, damit das hier so in der Waage bleibt. Ich grüße euch nochmal ganz herzlich. Vieles habt ihr jetzt von mir gehört. Und ich habe das Thema auch eben schon so ein bisschen angekündigt. Ich fange mal so an. Wenn meine Frau, ich bin übrigens verheiratet, wenn meine Frau oder ich irgendwie gestresst nach Hause kommen, weil irgendwas Aufwühlendes war, weil man sich geärgert hat über irgendjemanden oder über eine Sache, dann haben wir so ein Codewort. Dann sagt der andere, um erstmal die Situation zu beruhigen, atmen, atmen. Und darum geht's heute. Atmen ist ja Lebensenergie schlechthin oder die wichtigste Energiezufuhr. Das muss ich, glaube ich, nicht groß begründen. Das leuchtet dir eben sofort ein. Du kannst eine Menge Tage verbringen, ohne zu essen, Energie zu dir zu nehmen. Du kannst etwas weniger Zeit, aber auch etwa ein paar Tage ohne zu trinken, ohne Flüssigkeit. Aber wenn es ums Atmen geht, weiß jeder, ist größte Eile geboten. Also das wichtigste Grundbedürfnis schlechthin. Ja. Gleichzeitig können wir Sauerstoff nicht in uns erzeugen. Es ist also eine Energie, die wir von außen zu uns nehmen müssen. Ganz wichtig oder ganz ähnlich auch mit dem Glauben. Den kannst du glauben und vertrauen, kannst du auch nicht in dir erzeugen, sondern es wird dir förmlich gegeben. Du kannst es auch nehmen, so wie du die Atemzufuhr stoppen kannst. Kannst du etwas zum Stillstand bringen, du kannst die Energie zuvor stoppen, du kannst dem Feuer die Energie, dem Sauerstoff entziehen. Denn nichts Abstraktes, mit ein Grund, warum diese aktuelle Pandemie so uns im Kern angreift, weil wir merken, da geht's an die Substanz. Ja, das macht uns allen kein gutes Gefühl, physisch wie geistlich. Jetzt kommt ein nicht so angenehmes Bild, aber es geht gut aus. Alles wird gut. Stell dir vor, du wirst bewusstlos und erleidest einen Atemstillstand. Moment. Dann bist du darauf angewiesen, dass jemand kommt und dir Atem spendet. Haben alle mal gelernt, auch wenn es keiner mehr kann und so, aber wir wissen zumindest theoretisch, wie es geht. Und wie gesagt, es geht gut. Du erwachst, hast keine Schäden zurückbehalten. Alles wunderbar. Was ist das Erste, was du wahrnimmst? Das Erste, was du in dem Moment wahrnimmst, ist ein Mensch, der dir ganz nahe ist. Ja? Vielleicht näher als dir lieb ist. Kann sein. Ja? Aber wir merken, diese Energiezufuhr kommt A von außen und sie geht nicht aus der Distanz. Das sind die zwei wesentlichen Faktoren, auf die ich hinaus will. Das eine ist, wir können es nicht produzieren. Und man kann es nicht transferieren. Man kann es nicht downloaden oder sonst irgendwie. Ja? Energie von außerhalb und es geht nicht aus der Distanz. Es hat was mit Nähe zu tun. Heute geht es um die Nähe Gottes zu den Menschen. Auch ein alter Satz, den wir wahrscheinlich alle schon mal gehört haben. Gott will dir nahe sein. Oder Gott will uns nahe sein und wir nähern uns ihm. Woher wissen wir das? Haben wir alle schon tausendmal gehört. Ist das nur so ein Satz oder ist das schon tiefer gerutscht? Wir müssen da sicher sein, sonst wird es immer wieder ein Abmühen in unserem Glauben. Kennen wir, glaube ich, alle das Gefühl, ne? Woher wissen wir das? Naja, jetzt kommt die Antwort vom Herrn Jesus. Ne? Wenn einer eine Frage hier vorne stellt, dann wisst ihr alles, kann man immer damit beantworten. Auch wenn der hier vorne fragt, was ist klein, hat Knopfaugen und springt von Ast zu Ast. Nein, kein Eichhörnchen, das ist bestimmt der Herr Jesus. Nein, den meine ich jetzt gar nicht. Klar, der auch ist dem Menschen nahegekommen, logisch. Ich meine eher, viel fundamentaler. Und jetzt kommt ein Szenenwechsel zur Schöpfungsgeschichte, so früh. Der Mensch wird geschaffen aus einem Haufen Dreck und Staub. Dann kommt Gott. Was macht er? Er gibt eine Atemspende. Er bläst dem Menschen seinen Atem ein. Der Mensch erwacht. Und wie in meinem Bild eben, das Erste, was der Mensch sieht, ist ein Gott, der ihm ganz nahe ist. Das ist für mich die fundamentale Aussage in dieser Geschichte. Gott kommt dir nahe. Natürlich könnte er das auch aus der Distanz machen, schon klar. Aber es ist kein stimmiges Bild für uns, nicht wahr? So beginnt die Bibel. Das Erste, was der Mensch sieht, ist Gott. Gott beugt sich herab und kommt uns ganz nah. Er will uns ganz, ganz nah sein. Und das Erste, was der Mensch sieht, nachdem er das erste Mal erwacht, ist ein Gott, der sich zu ihm herabbeugt, der ihm ganz nahe kommt. Ja, dann kommt der sogenannte Sündenfall, die Trennung. Was war Gottes Reaktion dann? Erinnern wir uns kurz. Er stellt eine Frage und die erste Frage Gottes an den Menschen heißt, wo bist du? Und das ist eine Frage, die will nicht eine Informationslücke schließen, weil Gott weiß natürlich, wo sich der Mensch gerade aufhält und versteckt hält, sondern es ist eine Frage, die natürlich viel, viel tiefer geht. Er müsste ja nicht fragen. Es ist eine Frage, die eine Beziehung und die Nähe wiederherstellen möchte. Es ist eher eine Frage, die weitere Fragen in dem Zuhörer und in uns aufwirft. Wo bist du? Ich möchte dir gerne begegnen. Ich möchte dir nach wie vor nah sein. Wo bist du? Der Mensch bleibt die Antwort in der Regel schuldig. Man könnte sagen, die gesamte Bibel hindurch später wartet Gott auf eine Antwort, immer noch auf diese Frage. Er stellt sie immer wieder durch Propheten und andere Menschen. Und in der Heilsgeschichte kommt das immer wieder vor. Es ist eine ganz zentrale Frage, wie lautet die Antwort? Und ganz am Ende der Bibel schließt sich da für mich gewissermaßen ein Kreis. Da kommt nämlich eine Antwort. Eine der letzten Antworten in der Offenbarung lautet, Jesus, komm. Komm uns nah. Und da steht der Heilige Geist und die Braut, also das Bild für die Gemeinde, rufen zusammen, komm. Ja, da schließt sich was. Da kommt was zusammen, was zusammengehört. Darum geht's. Da schließt sich ein Kreis. Jetzt ein ganz kleiner Exkurs noch, weil ich sofort so einen Einwand habe in meinen Köpfen und ich glaube, in vielen Köpfen von Mitgeschwistern ist er auch da, weil wir sofort, wenn ich von der Nähe Gottes spreche, haben wir natürlich sofort so einen Einwand, der lautet, aber Gott ist heilig. Und das stimmt ja auch, nicht wahr? Dem kann man nicht einfach so nahe kommen. Wir vergehen dann. Auch das liest man ja in der Bibel. Ja, das stimmt. Zwei Dinge ganz kurz dazu. Lies mal im Hebräerbrief, was der Verfasser da schreibt, was Jesus für uns ermöglicht hat. Welchen Zugang er uns ermöglicht hat, was seitdem möglich ist. Viele Christen wissen das. Nutzen sie es? Nutzen wir es, nutze ich es. Vielleicht liegt es auch daran, weil wir es gewohnt sind, Ehrfurcht mit Scham zu verwechseln. Das sind Zwillinge, die sehen sich so ähnlich. Die kann man leicht verwechseln. Aber es ist nicht dasselbe. Ehrfurcht und Scham ist nicht das Gleiche. Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes ist immer gut und immer angemessen. Aber wir müssen uns niemals schämen in seiner Gegenwart. Und noch was, ein Punkt noch. Ich sage nicht, weil Gott heilig ist, darf ich mich ihm nicht nähern. Ich sage, weil Gott heilig ist, jetzt wird's ein bisschen crazy, hast du vielleicht noch nicht gehört, kannst du ihm nahe kommen. Weil Gott heilig ist, ist er nämlich vollkommen, das heißt das ja. Das heißt, er braucht nichts von dir, er ist schon vollkommen. Wenn du dich ihm näherst, gibt es nichts, was du ihm geben könntest. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu allen anderen Beziehungen, die du kennst. Alle anderen Beziehungen kommen irgendwann an den Punkt, wo dein Gegenüber was von dir will. Das kann gut sein oder schlecht sein, das kann zu viel sein, das kann zu wenig sein, das ist eine Frage des Maßes. Aber irgendwann, weil wir unvollkommen sind, brauchen wir uns gegenseitig und wir brauchen etwas voneinander. Gott braucht nichts von dir, weil er heilig ist. Deswegen kannst du dir ganz, ganz sicher sein, wenn der Mensch braucht etwas, Gott ist vollkommen, er braucht nichts von dir. Du darfst dich, du kannst dich ihm nahen und es gibt keine Diskrepanz zwischen Heiligkeit und Nähe. Nähe ist ja Intimität, auch das ist ein anderes Wort dafür. Und Intimität bedeutet nichts anderes, erstmal von der Wortdefinition her, Wikipedia sagt das so, dem Rand am fernsten. Stellt euch einen Kreis vor und dieser Kreis ist eure Welt, eure Beziehungswelt, eure Beziehung zu Gott. Und der Rand am fernsten ist die Mitte. Das ist der Ort der Intimität. Ja, das ist der Ort, dem wir, oder die Sphäre, man spricht ja auch von einer Intimsphäre, diesen persönlichen Bereich, der nur durch diese beiden Personen definiert ist. Das Gegenteil ist Religion. Nämlich, wenn du den Rand beachten musst, die Vorzeichen, die Vorschriften, die Möglichkeiten, die Abgrenzung. Intimität ist in der Mitte, ist von diesem Rand am fernsten. Und wenn unsere Identität nicht aus der Intimität mit Gott kommt, dann muss uns unsere Identität von außen gegeben werden oder wir müssen sie uns nehmen und stehlen. Okay. Also, zwei Punkte hierzu noch und dann komme ich endlich zum Text. Das war jetzt nicht die Einleitung, sondern ich mache es kurz danach. Nähe ist ein bestimmter Zustand und ein bestimmter Ort. Das hat etwas mit einer Verortung zu tun. Das ist wichtig als Vorbemerkung für diesen Text, weil ich möchte gleich nicht so viel von Personen sprechen, wie ihr das sonst in Predigten vielleicht kennt, sondern von Orten heute. Von Orten der Nähe. Da wird's spannend. Für mich, ich lese euch jetzt einen Text, der mich schon sehr lange fasziniert. Ich gehe jetzt schon etwas oder länger schwanger mit diesem Text und ich finde ihn ganz faszinierend. Er ist aus dem Alten Testament, aus 2. Mose 33. Ich lese das einfach mal vor. Also das Volk Israel ist unterwegs in der Wüste. Ihr kennt die Szene. Alles noch ganz frisch. Sie fühlen sich eigentlich noch als Sklaven, sind irgendwie unterwegs, fühlen sich jetzt als Nomaden oder in dieser neuen Zeit, sind aber noch weit entfernt von irgendwelchen guten, gefestigten Settings. Und dann steht hier über Mose, diesem Anführer, er nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern von dem Lager, schon der erste Ort, und nannte es Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Und wenn Mose hinausging zum Zelt, so stand alles Volk auf und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er in das Zelt hineinging. Und wenn Mose ins Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule hernieder und stand am Eingang des Zeltes. Und der Herr redete mit Mose, und alles Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen, und sie standen auf und neigten sich, ein jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Dann kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, ein junger Mann, wich nicht aus dem Zelt. Warum errichtet Mose hier so ein Zelt? Und eigentlich gibt es nur einen Grund, das ist der Ausdruck seiner persönlichen Nähe, seiner Intimität mit Gott. Gott suchen, Gott hören. Und das passiert wahrscheinlich oder scheinbar nicht so im Vorübergehen und nicht einfach so automatisch, sondern es braucht scheinbar diesen besonderen Ort. Der Ort für diese Begegnung in diesem Text ist das Zelt, das Mose hier aufstellt. Und für dieses Zelt gibt es verwirrenderweise verschiedene Begriffe und Übersetzungen in der Bibel. Das ist nicht immer ganz einheitlich und es geht auch wirklich richtig durcheinander. Also es heißt Zelt des Mose, Stiftshütte, Stiftszelt, Zelt der Begegnung. Zwischen diesen Bezeichnungen, da wird, wie gesagt, nicht immer ganz klar unterschieden oder klar differenziert. Das geht ein bisschen durcheinander. Manchmal heißt dieses Zelt Mikdash, das heißt Heiligtum, oder Ohel Ha'edut, das heißt Zelt des Zeugnisses, oder Ohel Moed, das kann man übersetzen und das hat sich durchgesetzt mit Stiftszelt oder Stiftshütte. Aber, und jetzt kommt's, das ist wichtig, das Zelt, das der Mose hier errichtet, ist noch nicht dieses eigentliche Stiftshütte, also mit Bundeslade, Rauchopferaltar, Schaubroten und so, von dem wir dann später lesen, sondern das stand im Lager, mitten im Zentrum. Hier ist von einem Zelt die Rede, das steht außerhalb des Lagers und da ist niemand außer Mose. Ja? Und das ist so sein persönliches Zelt, was er hier errichtet. Wie gesagt, es geht ein bisschen durcheinander. So meine Auslegung der Dinge. Also noch nicht das große Heiligtum, nicht das Ding, wo die wichtigen Sachen später dann stattfanden oder das Bundesding, sondern sein Zelt der Begegnung. Ein einfaches Nomadenzelt, kann man sagen, das Mose außerhalb des Lagers aufgestellt hat, weit ab vom Schuss. Ein Rückzugsort, kann man sagen, um den man ihn vielleicht sogar beneiden kann. Wo er sich zurückziehen konnte, um mit Gott allein zu sein. Da hörte er nicht das Schreien der lieben, aber manchmal doch nervigen Kinder. Da merkte er nichts vom alltäglichen Streit um das kostbare Trinkwasser der Eltern. Da sah er nicht die hohlwangigen Alten und Kranken, die ständig meckerten. Da wurde er nicht von allen Seiten angesprochen mit tausend Anliegen der Menschen, die er führen sollte, mit einigen wichtigen, tausend unwichtigen Sachen. Da klingelte kein Telefon, da steckten keine Rechnungen im Briefkasten, keine E-Mails, keine Nachrichten. All das war da nicht. Aber es war auch mehr als einfach nur ein Ort der Ruhe. Hier ist das Angesicht Gottes, lesen wir, seine Gegenwart. Und es gibt sogar noch einen Begriff, den habe ich euch eben unterschlagen für dieses Zelt, den ich nicht genannt habe im Hebräischen. Das ist Mishkan, das kann man übersetzen mit Wohnung. Und der ist sprachlich von Schakan oder Wohnen abgeleitet oder später auch von Shechinah, von Gottes Gegenwart, wo Gott wohnt, der Ort, wo Gott wohnt, der Ort zum Verweilen. Also der Ort der Begegnung ist kein Ort des Durchgangs, ist nicht der Ort, wo das so automatisch kann, passieren muss, aber hier nicht in diesem Text, sondern ein Ort des Verweilens. Da darf man sich ruhig etwas, das darf ruhig etwas Zeit kosten, oder? Darf es das? Eine Offenbarung kann jetzt im Moment geschehen, aber das meiste geschieht ja durch eine Kontinuität, ein Dableiben, ein Verweilen, ein Dranbleiben. Also, ich habe von Orten gesprochen, dass die hier eine Rolle spielen. Drei Orte lese ich hier in diesem Text von drei Orten. Da haben wir einmal das Lager, habe ich schon erwähnt, das symbolisiert für mich und in meinem Leben den Alltag. Die Anliegen, die die Menschen so haben, ja, ich habe es eben so, das, was du erlebst, wenn du morgen früh vor die Tür trittst oder auch nur aus dem Schlafzimmer, ja, dein Alltag, das ist das Lager. Es gibt, okay, sie ist noch nicht ganz da, aber schon in Planung, Gott hat schon den Auftrag gegeben, sie ist noch nicht errichtet worden, die eigentliche Stiftshütte, das Heiligtum. Das ist für mich, ich sag mal, meine Gemeinde. Da gehe ich hin und da bin ich natürlich darauf vorbereitet und da habe ich mich dementsprechend angezogen, Gott zu begegnen. Da singe ich Lieder und da höre ich tolle Sachen. Ein Heiligtum halt, da macht man so heilige Sachen. Weiß ich auch genau, wo das ist. Wo ist eigentlich mein Zelt der Begegnung? Da wird es schon schwierig für mich. Wo steht das? Ist das ein Raum zu Hause? Ist das nur so symbolisch in meinem Herzen? Wo ist dieser Ort? Die anderen kann ich relativ schnell, da fallen mir tausend Begegnungen und Möglichkeiten ein. Wo ist dieser Ort? So außerhalb des Lagers. Unerreichbar. und nicht der Ort der geistlichen Aufgaben? Wo ist dein Ort der Begegnung mit diesem Gott? Wo die Wolkensäule sich lagert. Es kann ein sichtbarer Ort sein, aber gemeint ist und vor allem auch ein Platz in deinem Herzen. Wo ist dieser Ort? Wenn du an diesem Ort bist, dann ist alles andere still oder zumindest still vor Ehrfurcht. Warum erzähle ich das alles in dieser Zeit? Weil ich glaube, dass das elementar wichtig ist in dieser Zeit. Alle reden von einer besonderen Zeit. Ja, ich weiß. Wie kommt man gut? Ich habe mich gefragt, wie kommt man gut durch eine Krise? Also durch diese oder die nächste, die kommt, garantiert. Wie kommt man da gut durch? Und die jüngste Vergangenheit stand ja so unter dem Motto oder das heimliche Motto, was zählt, wenn etwas fehlt? So könnte man es auf einen Nenner bringen. Ne? Wie kommen wir gut klar ohne Punkt, 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 Punkt und jetzt kannst du einsetzen, was eben bei dir gefehlt hat. Was zählt, was ist wichtig, wenn etwas fehlt? Also unser Alltag, das Lager des Volkes, hat sich ja für viele stark verändert. Manches wurde stressiger, aber vieles kam sogar zum Erliegen. Ja, vielleicht sogar zur Schließung. Aber auch das Heiligtum, also Gemeinde, Kirche, hat sich stark verändert, nicht wahr? Auch das Lager des Heiligtums kam gewissermaßen zum Stillstand. Kirche, Gemeinde ist mit all ihren Aktivitäten nahezu, oder mit vielen Aktivitäten nahezu auf Null zurückgefahren. Was hat das mit deinem Glauben, mit deinem Vertrauen gemacht? Was bleibt, ist ja immer noch dieses persönliche Zelt der Begegnung. Wie sah es eigentlich dort aus, als wir darauf quasi zurückgeworfen worden sind, letztes Jahr? Da mussten viele erstmal so ein bisschen lüften, glaube ich, ne? Also, und ein bisschen Staub putzen. Oder was man dann so macht, wenn man das wiederentdecken muss. Weil man ja drauf zurückgeworfen ist. Mit dem Glauben ist es ja auch so. Wenn man danach suchen muss, ja, dann nützt mir das später was. Aber in diesem Moment nicht. Es nützt mir für später was. Mit dem Glauben ist das so, wenn du ihn brauchst, musst du ihn schon haben. Ja, also in der nächsten Krise ist er dann hilfreich. Aber jetzt im Moment, da greifst du auf das zurück, was Gott mal vorher zu dir gesagt hat und was du vorher schon erfahren hast. Haben natürlich nicht im Sinne von besitzen oder verfügen, sondern im Sinne von investieren, einsetzen. Also wenn du erst in der Krise anfängst, danach zu suchen, ist es meist zu spät. Vielleicht findest du ihn, vielleicht hilft er dir in der nächsten Krise, aber jetzt gerade nicht. Jetzt ist aber die Zeit der Gnade, sagt der Hebräerbrief auch. Jetzt ist der Tag des Heils. Und ich glaube auch, dass in dieser Zeit auch wie eine Gnadenzeit ist, in der Jesus nämlich neu die Beziehung, dieses persönliche Zelt vielleicht lüften, vielleicht entstauben will oder neu einrichten will. Da bin ich von überzeugt, denn er sagt, Gott sammelt Anbeter. Und er lockt uns, er lockt mich, vieles aus dem, was wir kennen, heraus. Nicht, weil das Alte nur schlecht war, sondern eher, weil er sagt, ich höre das, wagst du es nochmal? Erst nur als zarte Frage und dann später als Aufforderung, wage es nochmal. Ich habe noch neue Dinge. Darf ich nochmal neu kommen? Darf ich euch nochmal neu formen? So wie Ton, vertraust du mir? Bist du verfügbar für mich? Dürfen wir da noch mal was neu einrichten? Noch eine Frage geht mir durch den Kopf. Das, was ich jetzt so gesagt habe, ist das nur für mich? Für mein persönliches Seelenheil? Ist ja auch schon schön. Oder ist das auch wichtig für andere? Ist das, jetzt kommt mein Hasswort, systemrelevant? Also für eine Gemeinschaft? Für meine Umwelt, für meine Nachbarschaft. Ich habe ja eben zwischen diesen drei Orten stark unterschieden, Lager, Heiligtum, Zelt der Begegnung und habe gesagt, dass die irgendwie getrennt sind, nichts miteinander zu tun haben. Und das stimmt auch. Und jetzt kommt das große Aber. Berühren sich diese Welten auch irgendwo? Das wäre ja spannend, nicht wahr? Haben die was miteinander zu tun? Ist das auch für andere wichtig? Es gab ja während des ersten Lockdowns letztes Jahr diese schöne Sitte. Wir erinnern uns, dass Leute auf ihren Balkonen geklatscht haben für andere als Anerkennung. Ich weiß, das löst nicht alle Probleme von Personalnot und Bezahlung und so, aber vom Gedanken her war es genial. Übrigens kommt jetzt in diesem Lockdown noch nicht mal jemand auf die Idee. Nur mal so, das ist, steht ja für was, ne? Wo wir gerade so stehen. Wenn du das jetzt sagst, wirst du ausgelacht. Nur eine persönliche Anmerkung. Also, wir haben zum Ausdruck gebracht, du, das, was du tust, ist für mich wichtig. Menschen haben Leuten, die Einkaufswagen desinfiziert haben, kleine Süßigkeiten gebracht oder ein Trinkgeld oder sowas. Ja, das, was du tust, das ist wichtig für uns alle. Das war ein wichtiger Faktor. Hier im Text steht, dass wenn Mose in das Zelt ging, in dieses Zelt der Begegnung, dann sind alle vor ihre Tür getreten, vor das Zelt und haben ihm nachgeschaut. Das, was du, sie haben es nicht applaudiert, okay, aber dieses Hervortreten, das drückt ja was aus, ne? Das heißt, hey, ich nehme das wahr und ich unterbreche kurz das, was ich tue und ich gucke, wo du hingehst, obwohl ich genau weiß, wo du hingehst und was du da tust. Aber ich drücke damit aus, das, was du tust, spielt für mich, ist mir nicht egal, es spielt für mich eine große Rolle. Stell dir mal vor, ist jetzt ein bisschen crazy oder so, aber du gehst, hier, ihr macht jetzt diesen Gebetsevent demnächst, habe ich gehört gerade, und du verlässt die Tür und dein Nachbar stellt sich und guckt dir nach. Ich weiß, das ist total Science Fiction, was ich gerade sage, weil das für ihn eine Bedeutung hat, weil es für deine Umgebung, für deine Nachbarschaft nicht egal ist. Nicht nur für deine persönliche Seelenpflege. Könnte das sein? Ich weiß, es ist total verrückt und ich kann das kaum denken. Aber so war das hier. So ist das hier passiert. Und das steht hier zweimal im Text. Ist doch bemerkenswert, ne? Also es ist, jetzt sage ich dieses böse Wort, systemrelevant. Ich kann dir nicht genau sagen, wie und auf welche Weise, aber ich bin überzeugt, dass es unsere Umwelt prägt. Nicht nur deine kleine eigene Seelenwelt, sondern dass es eine, ja, schon fast eine Revolution ist für deine Umwelt. Wenn du keine Ahnung hast, wovon ich hier jetzt rede, oder wenn ich dich an etwas erinnert habe, was irgendwie ein bisschen verschüttet war, aber gleichzeitig ist da eine Sehnsucht, und ich hoffe, dass ich die geweckt habe, das zu erleben, dass da so ein Verlangen ist, dann will ich dir Mut machen, auf diese Reise zu gehen und vielleicht auf diese Hobbit-Reise, wie ich es eben erwähnt habe. Du musst das nicht alleine tun. Das ist ja übrigens der erste Reflex, den wir auch immer so haben. Wie mache ich das jetzt? Und ich, nee, das steht ja, hier steht im Text auch, Josua wich nicht von seiner Seite. Die waren da zusammen. Ja, und wir wissen, was aus Josua geworden ist. Wenn du weiterliest in der Bibel, welcher Grundstein hier für ihn gelegt wurde. Das war sein Fundament. Und Mose war nicht ganz allein, da war noch jemand oder so. Also ich möchte dir Mut machen, mit so einem Josua oder mit dem immer daran zu gehen und auf jeden Fall ihm auch in Gemeinschaft weiterhin zu suchen, auch wenn Gemeinschaft gerade schwierig ist und so weiter. Ja, das ist so ein Nebensatz, der aber auch noch ganz wichtig werden kann. Und hör nicht einfach so immer das Ding, ich muss es für mich alleine irgendwie hinkriegen. Nee, das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Gut. Soweit. Hier sage ich erstmal Amen. Und ich möchte jetzt noch, habe mir jetzt vorgenommen, die Musiker wollte ich gerne nochmal bitten zu spielen. Möchte so 5 Minuten nochmal nutzen und ich habe mir vorgenommen, jede Predigt so zu beenden mit, ich nenne das mal Zeit der Erbauung, der Tröstung und des Herbeirufens. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Das Neue Testament nennt das Prophetie. Und ich möchte so beten, für euch, über euch. Und die Musik hilft uns dabei. Vielen Dank, dass ihr das tut. Diese Zeit nutzen, den Kontakt suchen nochmal zu diesem Gott, ganz kurz. Und ich werde für euch, über euch beten. Und Dinge aussprechen, gute Dinge aussprechen, vertraut mir. Heiliger Geist, ich lade dich ein, mit dieser Antwort, komm. Du darfst uns nahe sein, du darfst uns nahe kommen. Du kennst uns sowieso schon durch und durch. Danke, dass du so gut bist und dich uns immer wieder näherst und wieder und wieder. Und ich glaube, dass der Herr was sagt zum Thema Kraft. Und er sagt, hey, ich weiß, es ist nicht einfach, unter sich ständig verändernden Bedingungen immer das gleiche Ergebnis, die gleiche Kraft aufzubringen. Woher kommt deine Kraft? Woher kommt deine Kraft? Sie kommt nicht von dir. Die Kraft, die in dir ist, die ist in dem Schwachen mächtig. Und Gott sagt in der Bibel, wenn du durch ein dürres Tal gehst, brechen dort Quellen hervor und der Herbstregen bewässert das trockene Land. Und so wandern sie stets mit neuer Kraft, bis sie vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Psalm 84. Und das heißt nichts anderes als der Ort, wo du Kraft empfängst, ist das dürre Tal. Der Ort, wo sich Gott offenbaren möchte und sich begegnen möchte, ist der Ort erstmal des Mangels, den er aber umwandeln möchte. Und gleichzeitig sagt er auch, alle, die ihre Hoffnung auf mich setzen, bekommen neue Kraft. Das heißt, Hoffnung ist die Währung, mit der du einzahlst. Hoffnung ist die Währung. Hoffnung ist das, was entsteht. Jesus, du sprichst zu uns und deine Worte sind wahr. Das, was du in uns legst, und das sind deine Worte, das fördert Kraft in uns. Und du hast nicht gesagt, ihr werdet die Fakten erkennen und die Fakten werden euch frei machen. Was der Arzt vorhin über dich gesagt hat, du hast es gesagt, ich weiß deinen Namen nicht, über deine Schilddrüse, das ist so ein ärztlicher Fakt. Ja? Was Gott sagt, was Gott gesprochen hat, das ist Wahrheit. Und manchmal können sich Fakten und Wahrheit widersprechen. Manchmal stehen die gegeneinander. Und wir stellen uns auf deine Wahrheit, lieber Herr, und das, was du in uns hineingelegt hast. Und du hast gesagt, und du hast nicht gesagt, dass du uns die Wahrheit gibst zum Verwalten und zum Besitz, sondern dass wir sie handhaben müssen wie etwas, was fließt. Jesus, wir halten uns an deine Worte, weil sie Leben sind. Ich spüre jetzt in dieser Zeit einfach, dass da, wo ich mich getrennt fühle von deinem Wort, was du mal gesagt hast, dass mir die Puste ausgeht. Und ich halte mich an das Wort, was du kraftspendend schon vielleicht vor vielen Jahren gesprochen hast, weil davon lebe ich. Nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde des Vaters kommt. Davon lebe ich. Mein Kühlschrank kann voll sein und trotzdem kann ich verhungern, weil ich keinen Zugang habe zu diesem Wort. Das will ich nicht, sondern ich will mich erinnern und ich bitte dich, mich zu erinnern, uns zu erinnern an die Worte, die wir vielleicht schon vor längerer Zeit mal gehört haben. Zeige uns Wege, wie wir wieder Zugang finden dazu, zu dem persönlichen Wort, bei uns als Person, aber auch über diese ganzen Gemeinde. Und zum Schluss möchte ich noch beten für dich, wenn du dich ausgeliefert fühlst, gerade in dieser Zeit, machtlos, so ausgeliefert dieser Totalität, ja, das, auch des, des Bösen manchmal. Ich segne dich mit diesem, mit einer Draufsicht, mit einer Gelassenheit und mit einem inneren Zwiegespräch, dass du mit deinem Gott über diese Situation führen kannst. Er ist dein Du, er ist dein Gegenüber, was in dir ist. Und von jetzt an bist du dadurch befähigt, Alternativen zu denken. Und du kannst dir selber beim Denken zuschauen und dich beobachten. Das ist nicht selbstidentisch. Wenn du 100% authentisch bist, bist du auch 100% ausgeliefert. Du denkst dann nicht mehr, dass du Schmerz hast, sondern dass du Schmerz bist, und das ist nicht richtig. Der Psalmist fordert dich und uns auf: Lobe den Herrn, meine Seele. Das ist die Draufsicht. Die Aufforderung an das eigene Ich, an uns selbst, eine Draufsicht zu bekommen. Eine Aufforderung der Seele, den Herrn zu loben, unabhängig von der Situation und den Umständen. Manche Umstände kannst du nicht ändern, aber die Art, wie du darüber denkst und deinen Sinn und deine Wahrnehmung dieser Dinge. Und manchmal, wenn du deinen Sinn geändert hast, ändert Gott dein Leben. Du bist kein Opfer. Du bist kein Opfer. Ja. Amen.
Vielen Dank für deine Predigt. Ich segne euch, ihr Lieben, mit einer schönen Woche, mit schönen, tollen Erfahrungen, mit angenehmen Überraschungen und mit dem ganz viel, was Norbi heute gesagt hat, so die Form von Intimität, von Gegenwart Gottes, dass ihr das habt, dass ihr das erleben könnt, so wie das euer Herz und eure Seele braucht, dass ihr das erfahrt. Ihr Lieben, euch einen schönen Sonntag. Auf bald.